Den Schritt zu wagen von einer Praxis hin zu einer zweiten oder gar mehreren ist spannend und herausfordernd. In dieser Folge sprechen wir darüber, worauf man achten sollte, wo Stolpersteine liegen könnten und wie man es schafft, mehrere Standorte dezentral zu managen. Zu Gast ist Thomas Schlote, der Inhaber von 6 Therapiepraxen in Hannover ist. Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu UP Podcast. Ich bin Björn Schwarz und ich freue mich, heute einen langjährigen Weggefährten mit mir im Podcast zu haben. Und zwar Thomas Schlote aus Hannover. Hallo Herr Schlote, schön, dass Sie heute mit mir hier sind.
Grüße Sie, Herr Schwarz. Schön, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir uns schon über 20 Jahre kennen. Das muss so irgendwie 2005 in Stuttgart gewesen sein, dass Sie bei mir beim Seminar Qualitätsmanagement waren und wir da miteinander gearbeitet haben. Und wie ich auch aus den Jahren dazwischen weiß, sind Sie immer noch fleißig im Bereich Qualitätsmanagement unterwegs und machen einen kontinuierlichen Prozess.
Natürlich machen wir das. Wir kommen gar nicht drum rum. Und wir haben in unseren Reihen auch eine Qualitätsmanagerin, die das vorher an anderer Stelle gemacht hat. Und die, wir nennen es auch, die Ordner sind immer noch mit QM-Dokumente benannt. Aber wir arbeiten nicht mehr so, dass wir keine Zertifizierung haben.
Es gibt Praxen, die streben es an, weil die so Kooperationen haben mit Krankenhäusern, wo es dann verlangt wird, dass es eine Zertifizierung gibt. Aber ich war ja schon immer der Meinung, lieber ein gutes Qualitätsmanagement ohne Zertifikat als ein, was so auf die Anforderung des Zertifizierers hingeschustertes Projekt ist. Und meistens sind es auch größere Praxen oder mit mehreren Standorten, mit vielen Standorten, die sagen, wir wollen dann auch die Standorte über die Zertifizierung so ein bisschen in die gleiche Richtung bringen. Aber ich bleibe dabei, lieber ein gutes Praxishandbuch, was funktioniert, als irgendeine Art der Zertifizierung. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, mehrere Standorte, da sind wir mitten bei unserem Thema heute. Das Thema quasi Praxen mit mehreren Standorten zu betreiben. Als Sie damals in Stuttgart waren, hatten Sie da schon so im Hinterkopf, dass aus dem einen Standort, den Sie in Hannover haben, noch mehrere werden könnten oder sollten?
Ziemlich sicher noch nicht. Also mein Werdegang ist ja von einem inhaltlich orientierten Physiotherapeuten. Meine erste Praxis 1993 war eine reine Privatpraxis. Und das war halt die Verbindung von Feldenkrais und Osteopathie. Und das passte in keinen Kassenrahmen damals. Aber nach 4 Jahren war mir das zu klein und zu eng. Insofern gab es doch schon sowas wie eine Lust auf mehr. Außerdem hatte ich das Gefühl, wenn man nur Privatpatienten macht, so nett wie die alle sind. Aber das ist halt einfach nur ein Teil des Spektrums. Und von daher habe ich eine Praxis übernommen und von da aus hat sich die Praxis kontinuierlich weiterentwickelt. Nach einigen Jahren sind wir umgezogen in größere Räume. Wir waren dann so um die 140 Quadratmeter. Das war der Beginn auch der Zusammenarbeit mit der Ergotherapie. Danach waren wir Physio und Ergo. Das gab es damals auch noch sehr selten. Ich glaube, wir waren die zweite in ganz Hannover, die das gemacht hat. Und dann relativ kurze Zeit später liefen die Vorbereitungen, um von 140 auf 480 Quadratmeter umzuziehen. Und insofern, das war für mich eigentlich damals das Gefühl von größer wird's nicht. Also insofern mehrere Standorte. Damit habe ich, glaube ich, nicht mal geliebäugelt, weil das Organisatorische, das war schon damals eine ordentliche Herausforderung, das hinzukriegen. Nicht nur die Laufwege und alles hat sich natürlich verändert, sondern auch mehr Mitarbeiter, mehr Möglichkeiten und mehr organisatorische Aufgaben letzten Endes. Weil dann waren wir Physio, Ergo, Logo und Osteopathie und haben KG-Gerät dazu genommen in größerem Rahmen und dann auch noch, das war damals so, Funktionstraining und Reha-Sport. Und das war mit einer Belegschaft, die ja 140 Quadratmeter gewohnt waren, ordentlicher Schritt. Und das kam erst später. Also ich habe ja immer das Gefühl, ich habe das gar nicht vorsätzlich gemacht, sondern das ist mir eher passiert, immer wenn Leute mich fragen und sagen, Mensch, du hast so viele Praxen. Und ich dann immer das Gefühl habe, ja, aber eigentlich hat sich so ergeben, ist meine Standardantwort. Und das denke ich oft auch. Und insofern habe ich irgendwann gedacht, zum ersten Standort, das waren Räume, an denen bin ich mehrfach vorbeigekommen und die wurden frei. War schon vorher medizinischer Betrieb, ein Zahnarzt drin. Und dann habe ich gedacht, ich probiere mal, ob ich das auch mit Vorsatz machen kann, was mir sonst so mehr oder minder zugestoßen ist. Das war aber dann schon 2014, 2015. Da hat es schon eine Menge Erfahrung gegeben im Rahmen der größeren Praxis.
Das heißt, so fast 20 Jahre nach 1993, nach der ersten
Ja,
Privatpraxis,
ja,
kam dann quasi die zweite Praxis
ja,
dazu.
ja.
Der erste große Schritt war dann von der etwas kleineren Praxis in Hannover in die große Praxis. Ich erinnere mich sogar noch, dass ich mit Ihnen mal auf die Baustelle durfte, als ich
Genau.
Beratung bei Ihnen in Hannover war. Das war schon groß und mittlerweile war ich auch mal in den fertigen Räumlichkeiten. Das ist schon eine coole und imposante Praxis da, die große Praxis in Hannover, die Sie haben. Und diese Vergrößerung von 140 dann auf die 84 Quadratmeter, wie hat sich Ihre Rolle gefühlt verändert als Chef oder Inhaber und Führungskraft?
Das hat sich wirklich erst ergeben. Ich bin immer im Zweifel darüber, sozusagen der ideale Weg dazu ist. Also macht man erst einen Plan und dann führt man ihn durch. Und während der Durchführung dieser Pläne passt man das an. Oder, und so bin eher ich strukturiert, ich habe eine Idee, dazu habe ich ein Gefühl, dazu habe ich Ideen. Und dann fange ich an und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, die werden erst unterwegs deutlich und dann auch bearbeitet. Ich bin oftmals ein bisschen neidisch auf den anderen Weg, auf der anderen Seite. Ich muss in Flammen stehen und dann geht's von da aus los. Und da muss ich eine Leidenschaft empfinden. Mit reinen Zahlen kann ich da nicht viel machen. Und das heißt, meine Rolle hat sich eigentlich erst in diesen Jahren verändert, weil ich dachte zu Anfang, ich kriege beides hin. Ich kann weiter behandeln und das bisschen Verwaltung, das macht sich von allein. Aber das haben sie mir dann schnell gezeigt, dass das nicht geht. Aber das war ein Prozess, sich aus dem Handlungsraum herauszuentwickeln in Richtung Büro, in Richtung Organisation, in Richtung Controlling, wenn man so will, das zu übernehmen, was ein Geschäftsführer a priori eigentlich machen sollte.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie gehen davon aus, so ein bisschen, dass Ihnen das zufällt, gerade mit den ersten beiden Praxen. Und bei der zweiten Praxis haben Sie gesagt, ich will mal gucken, ob ich diesen Zufall quasi selber antriggern kann. Wo kam denn da die Leidenschaft her, zu sagen, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und mache einen zweiten Schritt? Und die Motivation, wo war die her?
Ja, ich kann es nicht genau benennen. Es war tatsächlich so, ich habe gesehen, dass die Räume frei sind und das ist in Hannover so eine Inliner-Strecke und es gibt die Skate Nights in Hannover und ich bin da dreimal vorbeigefahren in dem Jahr und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mal gucken. Und dann habe ich die Räume gesehen und dann fing das so an, dass ich so dachte, da könnte man doch und das ist doch die Gegend und dann kam dazu, dass ich dachte, ich habe ein wirklich gutes Team. Ohne die könnte ich all das gar nicht gemacht haben. Die haben zum Teil, sind die seit Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre bei uns und halten mir oftmals den Rücken frei für die Ideen, die mir dann kommen. Ohne die hätte ich das gar nicht machen können. Das ging so gut, dass ich ein Jahr später haben wir eine Praxis übernommen. Oder anderthalb Jahre später haben wir eine Praxis übernommen, weil das so gut ging, dass ich dachte, wenn das so geht, genau. Und auch die dritte Praxis ist, wir haben die renoviert und haben die neu aufgestellt. Und wir hatten das Glück, dass wir die Inhaberin, die ehemalige, übernehmen konnten, die viel Spaß an ihrem Beruf hat, aber die organisatorischen Angelegenheiten nicht mehr ausführen wollten. Und das gehört zu den wesentlichen Standbeinen, die drei Praxen. Und das hat dann gut gemacht, einfach zu gucken, wo sind Gelegenheiten, was würde passen zu uns, was wäre eine Erweiterung, wo wäre es sinnvoll und wo passt dann auch mein Gefühl. Natürlich ist es jetzt nicht mehr nur ein Gefühl, sondern das sind natürlich auch Zahlen, aber das ist eben nicht nur die Zahlen, das ist nicht nur berechnet.
Diese Motivation, dieses Feuer, für wie viele Praxen hat das jetzt insgesamt schon gereicht? Wie groß ist Ihr Praxisnetzwerk, Ihr eigenes mittlerweile?
Also wir sind mittlerweile wieder sechs, wir waren zwischendurch sieben. Es gab eine schwierige Situation für die Krausenstraße, wo nicht klar war, ob wir in den Räumen bleiben können. Das heißt, ich kam unter Druck, und musste Räumlichkeiten in der Nähe anmieten, die ungefähr groß, also dass wir einfach weiterarbeiten können. Die waren nicht so groß, aber dadurch ist die vierte Praxis entstanden. Und wie das immer so ist. 6 Wochen, nachdem ich den Mietvertrag unterschrieben habe, haben die Vermieter gesagt, okay, sie können bleiben. Das heißt, wir hatten dann auf einmal eine Praxis, die wir gar nicht brauchen, ziemlich in der Nähe, aus der wir was machen müssen, weil das ist ein langfristiger Mietvertrag. Und das hat ein bisschen länger gedauert, das war aufwendiger und ich glaube auch bislang unsere schwierigste Aufgabe. Und das hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe, dass es dauern würde. Oder meine Erwartung war höher. Dann haben wir eine Praxis übernommen, die schon 30 Jahre besteht und in einem anderen Stadtteil. Und das war ein Beispiel dafür, wie man es auf keinen Fall machen soll, eine Praxis übernehmen. Es war auch schmerzhaft, ein Team mit 7 Leuten zu übernehmen. Ja, gut, die waren noch nicht, die haben noch mit Papier und Bleistift terminiert und so. Das war alles noch so ein bisschen von früher, sage ich mal. Aber genau, nach einem Jahr war das Team nur noch 3 Leute und sozusagen alles, was damit verbunden war, was man kauft, außer dem Standort und der Tatsache, dass es da schon lange ist, war weg. Und wir sind jetzt dabei, das neu zu strukturieren. Also das hält sich und verdient sich. Aber das ist natürlich nichts, wo man so denkt, okay, das war eine gute Investition, sondern das wird erst eine. Aber da das langfristig ist, werden die Räume renoviert, jetzt und das Angebot wird erweitert. Und die, die da sind, sind sehr motiviert, das umzusetzen. Aber eben, sowas kann dabei halt auch passieren. Ich weiß nicht, ob man das hätte berechnen können. Jedenfalls würde ich natürlich nie mehr eine Praxis übernehmen, ohne vorher mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen.
Also es sind Veränderungen
Ja,
und
ja.
Veränderungen sind nicht immer das
Ja.
Schönste für jeden. Aber das ist, glaube ich, einen eigenen Podcast wert. Sie haben vorhin den Begriff Geschäftsführer schon mal ins Spiel gebracht. Und wenn ich jetzt mit Praxisinhaber-Kolleginnen und Kollegen von Ihnen spreche und so das Thema Unternehmensführung, dann sagen ganz viele, ah, wenn ich neben meiner Arbeit noch Zeit finde für Unternehmensführung, dann mache ich das. Also da ist im Kopf ganz viel noch Therapie ist Arbeit, Unternehmens- oder Praxisführung. Das muss wohl irgendwie nebenbei passieren, aber mir ist es fast unangenehm, das zu machen, weil ich doch meine Patienten versorgen möchte. Gab es bei Ihnen so einen Moment, wo Sie als Inhaber dann ja von mehreren Standorten und von auch vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemerkt haben, das schaffe ich nicht mehr alleine. Ich muss jetzt so Verantwortung für Organisation und für Unternehmensleitung auf mehrere Schultern verteilen?
Ja, wie schon gesagt, das geht ja gar nicht alleine. Ich selber habe mich wirklich aus dem Therapieraum, ich habe mich noch nicht verabschiedet, weil ich ja noch therapeutisch tätig bin, aber nur noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Ich kann das natürlich und habe Erfahrung, aber meine Aufmerksamkeit ist nicht mehr im Behandlungsraum, sondern die ist im Bereich Organisation, im Bereich, wie machen wir den Generationswechsel, der jetzt ansteht, wie kriegen wir das hin, diese Herausforderungen, die ja toll sind, die meisten jedenfalls, was auf uns zukommt. Also es könnte ja gut sein, dass ich es noch erlebe, dass es eine Eheverordnung gibt. Das ist ja mein Traum seit weiß nicht wie lange. Und insofern bin ich wirklich in dieser Geschäftsführerrolle ziemlich angekommen. Wir haben Standortleitungen, wir haben ein extra Seminar dafür, wo wir nur mit den Standortleitungen irgendwie definieren, was wollen die tun, was wollen sie nicht tun, welche Verantwortung sollen an andere abgegeben werden oder übertragen werden, was sind die Pflichten, aber was sind auch die Rechte. Und wir kommen jetzt einfach an eine Grenze, deswegen ist die 7. Praxis nicht mehr da. Wir hatten niemanden, der das organisatorisch führen kann. Und das wurde dann immer so aus der größeren Praxis heraus mitbetreut. Aber das hatte dann keine Zukunft. Das ist einer der Gründe, weswegen wir das mit den Standortleitungen machen, weil dieser Generationswechsel kommt auf uns zu. Das heißt, wir wollen Leute einarbeiten, wir wollen Leute beschäftigen, die sich genau dafür qualifiziert sein können, die Leitungsfunktionen übernehmen können und nicht, weil sie seit 10 Jahren im Front- und Backoffice unterwegs sind, sondern weil es das wirklich als eigene Stellenbeschreibung gibt, und weil jemand sich darauf einlassen kann, was wir an Stellenbeschreibung vorgeben. Und darauf freue ich mich sehr. Ich habe jetzt keine Mühe, mir vorzustellen, wenn es 6 geben kann, dann gibt es gar keinen Grund, warum es nicht auch mehr gibt. Das muss nicht so sein, aber da hätten wir, wenn wir organisatorisch gut genug aufgestellt sind, auch keine Angst vor. Also ich jedenfalls nicht, sondern das, was wir haben, ist unkaputtbar und das wird aushalten, was wir an neuen Möglichkeiten uns für die Zukunft gewinnen werden.
Ich habe rausgehört, dass es aus Ihrer Sicht wichtig ist, dass es vor Ort jemanden gibt, der für den Standort verantwortlich ist. Das heißt, ein Standort, der quasi von einem Team ganz alleine, der mit dem Therapeutenteam und vielleicht einer Rezeptionskraft alleine ist, ist schwierig. Man braucht aus Ihrer Sicht für Ihre Standorte jemanden, der vor Ort auch so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt und die Verantwortung übernimmt.
Ja, ich bin ja nicht an allen Standorten gleichermaßen, sondern ich habe ein Büro im Hauptstandort. Ich bin viel im Homeoffice. Das ist insofern gut, weil das häufig sehr produktiv ist. Aber auf der anderen Seite, nur Homeoffice und nur weg sein geht auch nicht, weil ich will ja keine graue Eminenz werden, sondern Präsenz ist eine meiner Geschäftsführeraufgaben und Pflichten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, es gibt Führung. Das ist so, wie es im Großen ist, so ist es, wenn man so will, im Kleinen auch. Wir stellen fest, dass das durchaus sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat, aber es hat auch damit zu tun, dass sich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort an jemanden wenden können. Nicht alles ist Chefsache, sondern manches ist einfach auch auf einer mittleren Ebene, sage ich mal, Fragen wie Urlaub oder Fragen wie, darf ich mal frei nehmen oder kann ich da frei nehmen oder was weiß ich, so solche Sachen. Die entscheide ich nicht selber. Das wird auf Standortebene geregelt und dafür braucht es jemanden, der oder die weiß, ich bin dafür verantwortlich und das Team weiß, wenn ich was habe, wenn ich was brauche, dann gehe ich erstmal zu der Person und das hat sich gut bewährt. Das hat auch was mit Verantwortung zu tun, das hat auch was mit Kompetenz zu tun, das hat auch was mit Erlauben, dass jemand das und das tun darf, zu tun. Nicht alles, was an allen Standorten passiert, würde ich auch so machen, aber da diese Standortleitung ja auch vor Ort sind und das kennen, muss ich halt manchmal ertragen, dass jemand was tut, wo ich nicht so ganz 100% dahinter bin. Das waren aber noch nie wirklich schwierige Sachen und im Zweifelsfalle gibt es ja auch immer noch die Dienstbesprechung. Ich gehe sowohl in die Standorte natürlich regelmäßig. Wir haben natürlich alle 14 Tage die Dienstbesprechung der Standortleitung, wo alles auf den Tisch kommt, was im offiziellen Rahmen bearbeitet wird. Und alles andere, dafür komme ich natürlich extra hin. Da gibt es Termine vor Ort. Die Anbindung ist eindeutig da. Aber wie gesagt, diese Standortleitungen sind notwendig für die Teams vor
Jetzt tragen ja alle ihre Praxen ihren Namen. Das heißt, es steht groß Schlote drauf. Und
Ort.
wo Schlote drauf steht, sollte ja möglichst auch Schlote drin sein. Wie kriegen Sie das hin, dass Ihre Philosophie, Ihre Vision von Ihrer Praxis in den Standorten ankommt und auch grundsätzlich so gearbeitet wird und Patienten grundsätzlich so behandelt werden, wie Sie sich das vorstellen?
Also, ich habe das schon ein paar Mal bereut und für mich in Frage gestellt. Das war eh dem so üblich mit Praxisschlote, also dass man die Praxis nach dem eigenen Namen benennt. Ja, also selbst ihr Unternehmen und so weiter. Ja, also wenn wir uns erweitern wollen zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass das nochmal eine andere Form findet. Aber dadurch, dass ich mit allen in ziemlicher Tuchfühlung bin, also das, selbst wenn ich manche Leute nur alle 4 Wochen sehe, aber ich sehe alle Leute, dadurch, dass wir machen viel interne Fortbildung, das hat sich sehr verändert. Wir kümmern uns sehr darum im Zusammenhang mit der Blanko-Verordnung. Wir haben jetzt mittlerweile fast alle Standorte, bis auf einen hat KG gerät. Wir haben viel gearbeitet intern mit der Übertragung. Was machen die Therapeuten? Was sollen sie tun? Also zumindest die Physiotherapeuten. Und darüber werden auch Standards festgelegt. Wir kommen da immer mal wieder an Grenzen, weil natürlich möchten alle Standards einerseits, aber andererseits gerade die Physiotherapeuten möchten auch die Freiheit, die therapeutische Freiheit haben und darauf bestehen. Aber wir sorgen dafür, dass gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die neu dabei sind, dass die inhaltlich geschult werden. Und wenn sie eine inhaltliche Schulung haben, dann haben Sie auch immer sozusagen eine Schulung aus der Praxis. Das ist immer identitätsfördernd auf eine Weise. Und dann gibt es den ganzen Bereich, der nichts damit zu tun hat. Also so nicht inhaltlich ist, sondern wir haben eine Resilienzfortbildung gehabt nach Corona, beziehungsweise wir haben einfach viel Kommunikation, so würde ich es irgendwie
Okay.
nennen. Und das würde ich denken, oder darüber, glaube ich, bleibt sozusagen nicht nur der Name, sondern da bin ich auch selber das Programm im Sinne von, ich rege ja Sachen an, Sachen kommen zu mir hin und ich bringe die ins Team zurück. Aber wie gesagt, ob das auf die Dauer in Hannover wird es sicher bleiben, aber genau, ich könnte mir vorstellen, an anderer Stelle heißt es nicht mehr so.
Spannend. Jetzt haben Sie von dem QM-Handbuch gesprochen oder von den Ordnern, wo noch QM draufsteht und auch gerade erzählt, dass das jetzt nochmal so ein bisschen intensiviert wird und auch verbindlicher wird. Haben Sie es tatsächlich auch umgesetzt, dass das, was Sie vielleicht an dem großen Standort an Abläufen hatten, dass Sie das auch übertragen oder kopieren konnten auf andere Standorte dann, dass ähnlich gearbeitet wird von der Organisation her?
Auch das ist ein ziemlicher Prozess gewesen, weil wenn ich das Leuten überlasse, dann machen erstmal Leute so, wie sie das adaptiert haben. Also es ist so ähnlich wie wenn man eine Fortbildung besucht und hinterher guckt man, wie die Leute das umsetzen und das hat jeder setzt es eigen um. Es ist nie so rein, wie das übergeben worden ist. Und so ist es in dem Bereich auch. Es gelten, da die Standorte unterschiedliche Heilmittel abgeben. Also im Zooviertel gibt es nur Physiotherapie, während in der Krausenstraße gibt es alles und in Buchholz gibt es Physiotherapie und Logopädie. Das heißt, das variiert sowieso ein bisschen vom Angebot her, aber wir sehen zu, dass wir das standardisieren, wo es irgend geht. Also Ablage ist zum Beispiel so ein Punkt. Keine Ablage ist wie die andere. Und die zu standardisieren bedeutet, dass alle, die lange da sind, sich diese Ablagen angucken und sagen, das können wir in aller Ruhe wegschmeißen oder ausfiltern oder das kommt auf den Stick und der kommt in den Keller. Und das brauchen wir unbedingt. Also, und solche Sachen, die nehmen viel Zeit in Anspruch und dauern irgendwie eine Weile. Aber ansonsten kommen wir ohne so eine Standardisierung gar nicht aus.
Danke für die Antwort. Jetzt habe ich gerade so einen Science-Fiction-Physiotherapie-Film vor Augen, wo jemand ganz viele Praxen besitzt und irgendwo in seiner dunklen Zentrale sitzt, Monitore hat und sieht, oh, in der Praxis am Standort 3 ist die Anzahl der Verordnungen für diesen Monat noch nicht hoch genug und an Standort 2 ist der Mitarbeiter XY noch nicht ausgelastet. Die kriegen jetzt auf ihr privates Telefon von mir eine Nachricht, dass sie bitte gucken sollen. Dramatische Vorstellung. Ich glaube, es gibt BWLer, die würden gern Firmen so steuern. Das
Genau.
finde ich ein bisschen zu krass. Aber gibt es vielleicht so eine Version bei Ihnen, wo Sie sagen, Sie haben auch so ein paar, ob wir es jetzt Kennzahlen nennen oder Anzeichen, womit Sie so ein bisschen eine Steuerung, so eine Ampel hinbekommen? Läuft gut in der Praxis, ich muss mal hingucken oder ich muss dringend was tun?
Aus meiner Struktur heraus habe ich diese klassischen Kennzahlen eine Zeit lang für mich bewegt oder für die Praxis bewegt, fand aber letzten Endes eigentlich das Verfolgen des individuellen Umsatzes, der individuellen Umsätze und als zweiten Punkt, wenn man so will, die Konten, also was reinkommt, das sind die Hauptindikatoren, nach denen ich mich richte. Ich prüfe die Umsätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Monat aufgrund der Zahlen, die aus dem Praxisorganisationsprogramm sich ergeben. Genau, und wenn ich sehe, dass es weit unterhalb dessen ist und ich den Eindruck habe, das liegt jetzt erstmal nicht am Standort, weil Standort wäre mein Job, aber wenn es an anderen Dingen liegt, gehe ich auf Leute auch zu und frage und was ist und so. So wie ich umgekehrt auf Leute zugehe und sage, es war ein super Jahr, daran sollst du unbedingt beteiligt sein. Und damit komme ich nicht in allen Fällen gut hin. Aber ich habe festgestellt, dass sich über die Zeit, wenn ich meine Arbeit gut mache, dann ist die Menge der Leute, die ihre Arbeit gut machen, hoch. Es gibt eine gaußsche Normalverteilung, und die sehe ich natürlich auch bei über 50 Therapeuten, ist es irgendwie ziemlich deutlich. Und klar ist der Fokus dann oft auf denen, wo irgendwie man denkt, also das kann doch nicht sein und da zahlt die Praxis drauf und was weiß ich, was einem da so durch den Kopf geht, was natürlich auch bei Lichte besehen oftmals kurzsichtig ist. Aber da gibt es halt die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs, da gibt es die Möglichkeit der Frage nach Veränderung und so. Genau, und manchmal muss man auch jemanden loswerden. Schlicht und einfach. Aber das kommt so selten vor, nur also 98% aller Patienten sind zufrieden und die 2%, um die dreht sich dann alles und das ärgert mich oft, weil ich finde, da muss man einfach bei denen bleiben, die zufrieden sind und das sind immer die aller übermeisten.
Die Zeit schreitet voran. Ich möchte trotzdem noch einen Mini-Ausflug in den Bereich Digitalisierung machen. Sie haben vorhin das Thema elektronische Verordnung schon mal angeschnitten. Wenn Sie sich Ihr Praxiskonstrukt angucken und vielleicht noch weiter wachsen wollen, was ist so für Sie, wo Sie sagen, wenn die elektronische Verordnung kommt, dann wird es in dem Konstrukt, was ich habe, deutlich einfacher und vielleicht sogar besser laufen?
Also in diesem Jahr haben wir im digitalen Bereich zwei große Projekte. Das eine ist, das ist fürs zweite Halbjahr, aber wir fangen jetzt schon an, weil die Vorbereitungen ja umfangreich sind mit der Telematik-Infrastruktur, wann immer sie kommen mag, aber wir würden gerne dann schon fertig sein. Und genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir im Bereich Digitalisierung jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tablets ausstatten werden, sodass sie den Dokumentationsassistenten nutzen können. Das heißt, die Dokumentation wird Teil der Behandlung, also ist es sowieso, aber dann zuckt keiner einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, sondern das ist offensichtlich vor dem Patienten oder der Patientin, dass jemand das digital einträgt. Das heißt, das ist immer up to date, es wird immer abgehakt und es sind alle Informationen jeweils im Behandlungsmoment vorrätig. Das werden wir auch erweitern, wenn es irgend geht, auf die Annahme im Sinne von, dass wenn Patienten kommen, dass sie keinen Zettel mehr ausfüllen, sondern dass sie das im digitalen Klemmbrett machen. Fertig. Das wäre mein Traum. Und dann wäre halt die Erweiterung des Traums, wir haben nicht mal das, sondern wir haben eine digitale, also eine Eheverordnung. Das ändert wahrscheinlich nochmal alle Wege.
Und ich finde die gute Nachricht, Sie haben vorhin gesagt, Sie führen die TI ein, wann immer sie kommt, sie ist schon da. Also den Bereich KIM kann man schon nutzen, Sie können mit Ärzten schon kommunizieren. Ich habe von ersten Praxen gehört, dass die Ärzte gesagt haben, bitte nur noch über KIM kommunizieren, wir wollen gar nichts anderes mehr haben. Von daher ist das ein cooler erster Anfang, die Telematik-Infrastruktur auch zu nutzen und da auch einfach Abläufe einfach besser hinzukriegen und hinzukriegen. Herr Schulte, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und ich freue mich bei dem allen, was Sie erzählt haben, dass es weitergehen soll, wenn wir in Kontakt bleiben und da den einen oder anderen Schritt vielleicht nochmal zusammengehen. Herzlichen Dank für den
Bestimmt werden wir das, bestimmt.
Herzlichen Dank, Herr Schulte, bis bald mal.
Vielen Dank, tschüss, Herr Schwarz.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.